In diesen Tagen befassen wir uns mit der geistlichen Gesundheit. Es gibt viele Christen, die nicht zufrieden sind mit dem Stand der Christenheit um uns. Sie wissen, dass sehr viel kränkelt. Und ich dachte, ich würde einmal dieses Problem anpacken und die Frage stellen, was ist denn geistliche Gesundheit, wie sieht sie aus? Wir haben uns befasst mit einigen grundsätzlichen Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Und wir sind immer noch bei dem zweiten Kennzeichen. Das ist das Kennzeichen der Liebe. Wir haben vom Kennzeichen des Glaubens gesprochen. Ein Christ, wenn sein geistliches Leben gesund ist, hat großes Vertrauen zu Gott. Das heißt, er glaubt, was Gott gesagt hat. Er hat Vertrauen zu seiner Person, dass Gott fähig ist, in seinem Leben einzugreifen. Er rechnet mit ihm auch in der Zukunft und so weiter. Aber ein Christ, der glaubt, der ist auch imstande, Selbstvertrauen aufzubringen. Es kränkelt bei vielen Christen gerade hier. Weil sie nicht ein gesundes Gottvertrauen haben, haben sie auch kein Vertrauen zu sich selbst. Und wir haben viele Christen heute, die trotz des Wohlstandes Depressionen haben, die innerlich schwach sind. Sie haben nicht den Mut zu vertrauen, dass sie etwas tun könnten, weil sie nicht mehr standhalten können den vielen Widerständen, denen sie begegnen. Es gilt hier ganz schlicht und einfach zum Herrn zu gehen. Es braucht hier aber auch rechte Hirten, die wissen, wie hier anzupacken. Viele Christen sollten einmal wissen, dass sie vom Herrn einfach angenommen sind, sodass sie von dort her ihm vertrauen können. Und dann können sie auch Vertrauen zu sich selbst gewinnen. Wir leiden hier an dieser Stelle aus einem gewissen Erbe vom Pietismus. Menschen wie Gerhard Terstegen meinten es sehr gut und sie haben uns sehr viel gutes Liedgut und Gedankengut weitergegeben. Aber solche Gedanken wie wir sind eine Null, wir sind nichts, sind nicht biblisch. Und wenn ein Christ dabei stehen bleibt, dann kann er wirklich depressiv werden. Ein Christ ist nicht nichts. Ein Christ ist etwas. Er ist neu geschaffen worden. Als Sünder ist er nichts, aber er ist nicht mehr der Sünder, der er war. Denn Jesus ist für ihn zur Sünde geworden. Und er hat Jesus ergriffen und Jesus ist jetzt Tag für Tag sein Bürger. Und er braucht nicht mehr unter der Last der Sünde dahin zu vegetieren. Er darf wissen, dass Jesus seine Gerechtigkeit ist und sollte nun auf Jesus seine Gerechtigkeit schauen. Jesus ist alles, was ich habe, und durch ihn darf ich Vertrauen zu mir selbst gewinnen. Das ist ganz praktisch. Und dann dürfen wir auch neues Vertrauen von dort her gewinnen zum anderen. Hier leidet es sehr stark. Es ist sehr viel Kritik in christlichen Kreisen, gegenseitige Kritik. Wir leisten uns diesen Luxus in einer Gesellschaft, wo wir nicht verfolgt werden, wo wir nicht aufeinander gesellschaftlich gesprochen angewiesen sind. Und wir meinen, wir könnten also alleine auskommen. Und wir haben sehr viele Solo-Christen. Jeder will sein eigener Prophet sein und dann seinen eigenen Weg wissen und gehen. In Ländern, wo der Druck stärker ist, da ist man aufeinander angewiesen, schon vom gesellschaftlichen her, vom wirtschaftlichen her. Man braucht den anderen. Wir sind also weltlich geworden, weil wir die Individualität, das individualistische Denken von unserer Konsumgesellschaft übertragen haben auf unser christliches Dasein. Und wir meinen, wir könnten nun genauso individuell auskommen geistlich, als wir es äußerlich tun. Weil wir jeder in seiner Wohnung leben dürfen, alleine. Wir kommen schon alleine aus, wir haben, was wir brauchen. Niemand braucht uns Kleider zu geben oder ein Stück Brot zu geben. Wir sind nicht auf den Nächsten angewiesen. Deshalb meinen wir, wir könnten auch allein mit unserer Bibel auskommen. Und wir könnten ohne Gemeinschaft auskommen. Ich sprach mit einer Person, die mir sehr nahe steht in diesem Sommer. Wir sprachen über die Notwendigkeit geistlicher Erneuerung und so weiter. Es war mir wenigstens ein Anliegen, dass hier geistliche Erneuerung eintrete. Und dann kam ich auf das Thema Gemeinschaft zu sprechen. Wie ist das? Besuchen die Gläubigen einander und so weiter? Ja, sagt er, die wohnen sehr weit auseinander. Und dann war ihm das auch im Grunde egal, ob die einander besuchen würden oder nicht. Ja. Er meinte, so könne man auch leben. Ja. Man müsse ja nicht einander besuchen. Ich finde, die Christenheit hat heute eine sehr falsche Auffassung von Gemeinschaft und sie kennt nicht, was die Bibel kennt, nämlich Leibgemeinschaft. Die Gemeinde ist ein Leib. Wir haben heute Folgendes in starkem Maße, nicht überall, aber in starkem Maße kennzeichnet folgende Situation. Wenn Christen zusammenkommen, dann kommen sie in eine Predigt. Dann sitzen sie auf den Stühlen wie gerade jetzt, ja, und hören zu. Und dann gehen sie davon, weil sie sich nicht beteiligt haben während des Gottesdienstes, lernen sie auch nicht Gemeinschaft außerhalb des Gottesdienstes. Und dann besuchen sie auch nicht einander hinterher. Viele Christen sehen andere Christen wenig während der Woche. Es sollte der Gottesdienst eine Art Gemeinschaft sein, bleiben Sie ruhig zusammen hinterher und sprechen Sie miteinander. Aber nicht notwendigerweise über das Wetter und das neue Jahr, sondern über Jesus, über geistliche Dinge. Knüpfen Sie doch irgendwo an. Lernen Sie Gemeinschaft, lernen Sie über Jesus zu sprechen. Nicht über allerlei Randfragen, die können auch mal rankommen. Aber über zentrale Fragen, Jesus ist die zentrale Person und so weiter. Lernen wir das, miteinander zu sprechen. Und wenn Sie merken, da ist irgendeine Not, es gibt genügend Räume in diesem Haus, wo Sie alleine gehen können und beten können, miteinander. Und Sie können lernen, einander zu stärken, wenigstens Sympathie zu haben mit dem anderen. Und dann setzen Sie das fort, morgen. Rufen Sie jemanden vielleicht an, schreiben Sie irgendjemandem einen Brief, auch wenn er am selben Ort wohnt. Gestern hatten wir das lustige Beispiel, es gibt ein Dorf mit zwei Häusern und die zwei Leute in diesen zwei Häusern reisen in der Bahn und lernen sich dort kennen. Ja, ja, sowas soll natürlich nicht vorkommen in gläubigen Kreisen. Die sollen umeinander wissen. Und wenn es nicht möglich ist, einander besuchen, dann kann man dem anderen auch einmal eine Karte schicken. Auch wenn es im selben Ort ist, das geht. Die Post, die liefert die Briefe schon. Auch wenn sie vom selben Ort kommen. Ja. Oder man kann ihn besuchen. Und auch heute, wo unsere Versicherungsgesellschaften so alles schön abgedeckt haben, ist nicht alles schön abgedeckt. Weder alles noch schön. Es sind sehr, sehr viele Nöte, die nicht gedeckt sind. Es sind große Löcher dazwischen. Es gibt Arbeitslosigkeit und so weiter. Es gibt praktische Nöte. Es gibt Menschen in Deutschland, die haben nicht genügend Kleider. Es gibt Menschen, die haben nicht genug zu essen. Wir sollten ein offenes Auge dafür haben. Einander besuchen. Es braucht Christen, die anderen Christen eine Stütze sein werden. Über dieses Thema will ich heute Morgen nicht so sehr sprechen, aber ich wollte das hier einflechten. Ich habe gefunden, dass Christen einander brauchen. Wenn es sein soll, wenn ein Christ in die Verbannung geschickt wird und da ganz alleine ist irgendwo, dann kann Gott ihn erhalten. Gott ist stark genug und er hat auch versprochen, bei uns zu sein. Aber wo wir einen anderen Christen haben, da erwartet Gott, dass der andere Christ sich gebrauchen lässt, um mich zu stützen und erwartet, dass ich von ihm gebraucht werde, den anderen zu stützen. Ich möchte jetzt über dieses Thema noch weiter kurz sprechen anhand von 1. Petrus 4. anhand des Textes, den wir gestern Abend schon uns vorhielten, möchte noch auf einiges dort hinweisen. 1. Petrus 4, Verse 8 bis 10 oder 11. Die Verse 8 bis 11 sind ein Satz. Manchmal entgehen uns Wahrheiten, weil wir nicht erkennen von unseren Übersetzungen her, dass es hier Zusammenhänge gibt. Man betrachtet die einzelnen Sätze, wenn sie neu gebildet sind in der Übersetzung, als einzelne Wahrheiten, die so nebeneinander stehen. Wir lernen nicht die Beziehung kennen. Wenn Sie die Bibel lesen, achten Sie auch auf Verbindungswörtern zwischen einem Satz und dem anderen. Darf ich einmal fragen, wie beginnt in der... Wer hat eine Luther-Übersetzung? Können Sie mir mal sagen, wie Vers 8 bei Ihnen beginnt?
Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe.
Vor allen Dingen, ja. Dabei geht verloren die Verbindung zwischen Vers 8 und Vers 7. Höchstens sagt es vor allen Dingen, aber das heißt nicht, dass es notwendigerweise eine Beziehung gibt zu Vers 8. Hat jemand eine Elberfeld-Übersetzung?
Steht auch vor.
Wie steht bei dir?
Die Phrase gleiche. Wie vor allen Dingen habt, aber habt untereinander eine anhaltende Liebe.
Hat jemand eine Konkordante?
Alte Luther-Übersetzung. So seid nun mäßig und nüchtern.
So seid nun. Das Nun könnte hinweisen auf Vers 7, ja? Aber nicht notwendigerweise. Vor allem. Gibt es noch Übersetzungen?
Menge. Ich mache auch vor allem, aber es geht eigentlich als Vers 7 hervor. Werdet also besonnen und nüchtern im Gebet, vor allem aber hegt in Liebe.
Wenn man das so liest, wie Sie das jetzt tun, ja, dann geht das.
Das sind keine zwei getrennten Sätze, deswegen.
Das sind zwei, wie bitte?
Keine zwei getrennten Sätze.
Sind zwei Gesetze, zwei Sätze,
Entschuldigung. Ein Satz.
Wie?
Das ist ein Satz.
Ein Satz?
Ja. Ich nehme Strichpunkt dazwischen.
Aha. Das ist schon besser. Wenn nicht ein neuer Satz da ist, dann kommt das zum Ausdruck. Das stimmt. Sehr gut. Dabei, so beginnt Vers 8. Das heißt, beim Beachten von Vers 7 kommt jetzt dieses zum Tragen. Und zwar nicht nur Vers 8, sondern Verse 8 und 9 und 10 und 11. Das sollte man sich merken. Wenn man hineinkommen will ins Wort und die Wichtigkeit dieser Verse kennenlernen will, sollte man das beachten. Denn es geht hier um grundsätzlich Wichtiges. Es geht hier um das Wichtigste, das es gibt. Die Liebe. Die Liebe war die höchste Forderung im Gesetz. Und Paulus sagt uns in Römer 8, dass Jesus gekommen ist, um die Forderung des Gesetzes in der Gemeinde aufzurichten. Römer 8, Verse 3 und 4.
Wie könnte ich das jetzt formulieren, dass Sie irgendwie festhalten müssen, dass ich darauf zu achten habe? Ich die Bibel lese auch diese kleinen Randdinge sozusagen.
Man achtet auf Verbindungswörter, man achtet auf den ganzen Satz, aber der ganze Satz ist nicht in der Übersetzung immer zum Ausdruck gebracht, deshalb ist es schwierig. Deshalb braucht es die Verkündigung, die den Grundtext kennt, um das mitzuteilen. Ja? Eine Übersetzung kann nie alles liefern. Aber Gott hat auch nicht erwartet, dass wir nur von unserer eigenen Bibel leben. Das heißt, Gott erwartet nicht, dass Sie alleine Ihre Bibel kennenlernen. Er erwartet, dass wir in der Gemeinde leben. Wir sind Gemeinde. Einer hilft dem anderen. Nicht jeder trägt gleich viel bei. Der eine trägt dieses bei, heute Morgen trage ich dieses bei. Das nächste Mal ist Bruder Paul hier und trägt etwas bei. Das nächste Mal ist ein anderer von Ihnen vielleicht hier und trägt etwas anderes bei. Wenn Sie jetzt wissen, dass Verse 8 bis 11 ein Satz sind, dann können Sie fortan Ihre Bibel so lesen, dass Sie merken, diese Sätze hängen zusammen. Und wenn Sie dann wissen, auch in Ihrer Bibel gibt es Verbindungswörter zwischen den Sätzen, dann achten Sie auf diese. Wenn Sie zum Beispiel mehrere Übersetzungen haben, dann können Sie da vergleichen. Ja. Jetzt haben wir gelernt, für bei Menge ist das ein Satz zwischen oder ein kontinuierlicher Satz zwischen 7 und 8. Das kommt dabei zum Ausdruck. Das kann man so oder so schreiben. Aber Vers 7 ist verbunden mit Vers 8, beziehungsweise umgekehrt, sodass der ganze Text 7 bis 11 im Grunde ein Text ist. Es geht da um das Ende der Dinge im Vers 7, aber in den Versen 8 bis 11 um die Liebe. Und ich wollte nun festhalten, was dieser Text über die Liebe sagt. Das heißt, es gilt einmal zu lernen, was Liebe ist nach der Schrift. Alle Welt spricht von Liebe. Aber die ganze Welt, fast die ganze Welt, weiß nicht, was Liebe ist. Deshalb oft so viel von Liebe gesprochen, weil man nicht weiß. Man sucht, ja. Man weiß nicht, was das ist. Bei uns soll man das sehen, was das ist. Jesus sagt, die Welt darf erkennen, da hat ein Recht bei uns zu erkennen, was Liebe ist. Denn es gibt keine Liebe, so wie Jesus sie versteht, in der Welt. Das muss uns einmal klar sein, dass die Liebe, von der Gott spricht, nur in der Gemeinde da ist. Daran wird jeder Mensch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die gibt es nur in der Gemeinde, nicht in der Welt. Die Welt mag wissen vom Evangelium, dass Gott die Welt geliebt hat, aber niemand in der Welt kennt diese Liebe in seinem Leben. Er kennt natürliche Liebe, Mutterliebe, Vaterliebe, Kinderliebe und so weiter. Es sind Reste von solcher Liebe da, geschöpflicher Liebe. Und das ist schon einmal ein Ansatz. Aber die ideale Liebe, das heißt die rechte, erneuerte Liebe, die in der Beziehung zu Gott, die kennt die Welt nicht. Aber wir sollten sie kennen und besser kennenlernen. Paulus sagt zu den thessalonischen Christen, ihr liebt einander und das anerkenne ich. Aber so geht's jetzt weiter. Er sagt, es soll in vermehrtem Maße so sein. Das heißt, Liebe ist wachstumsfähig. Und jetzt lernen wir, an welchen Stellen sie wachsen darf. Darf ich einmal einige Hinweise geben auf die biblische Art von Bruderliebe in diesem Text. Hier geht es um horizontale Liebe. Das heißt, Liebe von Bruder zu Bruder, Schwester zu Schwester und so weiter. Die Liebe, von der Petrus in Vers 8 spricht, nimmt Bezug auf Vers 7. Das heißt, erinnert sich daran, dass wir in einer vergänglichen Zeit leben, in einer vergänglichen Welt. Das Ende aller Dinge ist nahegekommen. Seit Jesus gen Himmel gefahren ist, ja, seit er am Kreuz gestorben ist, leben wir in einer Welt, die gekennzeichnet ist vom Abschluss. Wir wissen um den Abschluss dieser Welt seit Jesu kommen. Das heißt, die Liebe wird jetzt nicht hängen bleiben beim Irdischen, das Gott mir anvertraut hat. Sie gibt einmal das Auto her für den Bruder, für die Schwester. Sie gibt einmal das Haus her und so weiter. Wir brauchen heute Familien, die ihre Wohnungen öffnen werden für andere Leute. Es gibt sehr, sehr viele gestrandete Leute aus unserer Gesellschaft heute. Wie noch nie zuvor. Und die Gastfreundschaft ist heute, trotz vieler Hotels und Gasthäuser, gefragt. Und wir können da irgendwo einmal anfangen zu lernen, wie das aussieht. Petrus spricht ja auch von der Gastfreundschaft. Aber zuerst muss eine Basis dafür sein. Wir müssen wissen, dass unsere Kleider etwas ist, auf das wir verzichten können. Wir müssen sie nicht haben. Und wir müssen sie auch nicht gleich in den Müll tun. Ich weiß nicht, was Sie machen mit dem, das Sie nicht mehr brauchen. Aber in der Schweiz kommt allerhand gute Möbel, gute Kleider, kommt einfach in den Müll hinein. Es ist furchtbar. Wir sollten vorsichtig sein, was wir mit diesen Dingen tun, und wir sollten auch sorgfältig sein, wo wir es hingeben. Wir leben in einer Zeit der Vergänglichkeit und sollten bereit sein zu verzichten, aber nicht zu verschwenden. Wir sollten wissen, dass es von Gott geschaffen ist. Die Zeit, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Habt also im Blick darauf eine gesunde Gesinnung. Man soll anfangen zu überlegen, zu denken. Und seid nüchtern zum Gebet. Das heißt, das Denken über die Vergänglichkeit unserer Zeit soll uns zum Herrn treiben im Gebet. Dabei, beim Überlegen, beim Anschauen unserer Zeit und beim Hinblick zum Herrn, habt vor allem, das ist das Wichtigste von allen Tugenden, habt vor allem zu euch als einheitlicher Gemeinschaft, im Grundtext, ist das ein Hinweis darauf, dass die Gläubigen wie eine Person, eine Einheit sind. Untereinander soll man innige Liebe haben. Innige Liebe heißt sich ausstreckende Liebe. Und in Klammer dann, weil Liebe eine Menge von Sünden verdecken wird, das braucht es, denn wir sind alle immer noch Sünder. Niemand ist vollkommen. Und wir sollten das auch nicht erwarten von dem anderen, dass er vollkommen ist. Liebe bleibt nicht bei den Fehlern des anderen stehen, sondern streckt sich nach ihm aus und identifiziert sich mit ihm und versucht ihm zu helfen. Vers 9 führt diesen Gedanken weiter. Vers 9 beginnt nicht einen neuen Satz, sondern zeigt, wie diese Liebe sich äußert. Diese Liebe, noch einmal, besinnt sich auf die Vergänglichkeit, besinnt sich auf den Herrn, besinnt sich auf den Bruder, die Schwester und schaut nicht auf die Fehler weiter, als die, die gastfreundlich gegeneinander sind. Das heißt, man soll lieben als ein Gastfreundlicher. Das heißt, die Liebe kommt in der Gastfreundschaft zum Ausdruck. Die gastfreundlich gegeneinander sind. Dieses ohne Murren. Das kennen wir, glaube ich, auch. Ich war kürzlich in einem Land, wo nicht so viel Freiheit ist wie hier, aber doch, Gott sei Dank, immer noch ein Bewegungsraum. Und da hat es eine Familie, die wohnt etwas abseits. Gott hat ihr eine schöne Gegend gegeben, wo sie in einem Haus ziemlich für sich wohnen dürfen. Und das haben sie ganz bewusst getan, um der Gemeinde zu dienen, die in der Stadt sich trifft. Und so genießen auch die Gemeindeglieder das immer wieder und kommen auch uneingeladen dorthin. Das ist direkt am See und ist in einer freien Gegend, das ist ideal, idyllisch. Das begrüßen auch die Geschwister, nur erzählten sie mir, dass für die Kinder es manchmal viel wurde. Ja. Und auch für sie, im Druck der Gesellschaft oder des Broterwerbs, wollten sie sich mal Zeit nehmen an einem Sonntagnachmittag. Es kam nicht viel vor, aber es konnte vorkommen, sagten sie. Wenn sie sich mal Sonntagnachmittag hinlegen wollten und gerade einschlafen wollten, war schon jemand auf dem Hof. Nun, dann gilt es aufzustehen und freundlich zu sein und nicht zu murren. Ja? Und die Kinder waren endlich allein und dann hieß es, ach, jetzt sind wieder andere da. Dachten wir mal unter sich sein. Wenn man gastfreundlich ist, kann das eine Freude sein, aber es kann auch eine Last sein. Man muss hier seine Grenzen kennen. Aber auch die Vorrechte, Petrus sagt, gastfreundlich grundsätzlich sein und das ohne Murren, weil die Liebe das diktiert. Die Liebe murrt nicht. Ich würde vorschlagen, an dieser Stelle grundsätzlich beim Murren, sich einmal zu fragen, wie schnell bin ich unzufrieden? Wissen Sie, ich habe festgestellt, dass man von der Kanzel die biblischsten Wahrheit in das hellste Licht stellen kann und der Hörer weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Versuchen Sie einmal, dieses mitzunehmen. Ganz bewusst, registrieren Sie das jetzt einmal. Denn die Bibel spricht immer wieder von diesem. Ja. Zufriedenheit, Zufriedenheit. Wann soll man zufrieden sein? Wann darf man klagen? Es gibt doch das Klagen. Man darf dem Herrn seine Not klagen. Paulus sagt, wenn ich genug zu essen habe und ich habe genug Obdach und Kleidung, dann soll ich zufrieden sein. Wenn ich das nicht habe, es geht Richtung Tod, dann darf ich das dem Herrn klagen und ihm bringen. Wenn ich das habe, soll ich zufrieden sein. Aber wo fängt bei uns die Unzufriedenheit an? Wo der Luxus überhaupt andeutungsweise beginnt, angeschnitten zu werden, nicht wahr? Die Bequemlichkeit. Versuchen Sie einmal, sich zu ertappen, wo Unzufriedenheit aufkommt. Sehr gesund oder gesundend, sich einmal da zu ertappen. Wie schnell man innerlich nur anfängt aufzubegehren, wenn etwas schief geht. Ich habe einen Rasierapparat, zum Beispiel, jetzt ein ganz kleines Beispiel. Und die, wie heißt der? Kabel. Nee, der Kabel. Das Kabel, der Kabel, die Kabel. Das. Danke. Beginnt, ist etwas locker geworden beim Anschluss. Und jetzt wissen Sie, Männer, wie das sich fühlt. Sie sind am Rasieren und plötzlich wupp, alles still. Ja. Und die Kabel ist noch da. Ja. Bleibt da. Nun, dann versuchen Sie herauszufinden, wo liegt es. Mit einmal, Sie schieben ein bisschen weiter. Tatsächlich, es geht wieder. Das kann sehr irritieren. Aber das ist eine sehr gute Schule für die Geduld. Ich habe nicht ein neues Rasierapparat gehabt. Ich lasse das so. Das ist eine gute Schule, dass ich mal geduldig werde. Es muss nicht gerade so gehen, wie ich es will. Ich muss lernen, mich den Gegebenheiten zu stellen. Viele Christen können nicht ihre Umwelt ernst nehmen. Wir müssen einmal lernen, dass Gott in unserer Umwelt Grenzen setzt. Es gibt viele Christen, die fangen sehr schnell an zu murren, auch wenn im Kreis der Gläubigen nicht jeder so spricht, wie es ihm persönlich gefällt. Haben wir Geduld mit jungen Christen, mit älteren Christen, mit schwachen Christen, mit zu starken Christen und so weiter und so weiter. Liebe ohne zu murren. Gastfreundschaft beginnt nicht erst dort, wo wir Menschen ins Haus aufnehmen. Gastfreundschaft beginnt da, wo wir den anderen einfach einmal stehen lassen, ihn annehmen, so wie er ist. Da beginnt Gastfreundschaft, ist annehmen, bereit sein zu dienen. Da beginnt es, ihn einfach anzunehmen. Wenn Jesus ihn angenommen hat, Römer 15, dann wollen wir ihn annehmen, ohne zu murren. Vers 9. Als die gastfreundlich sind, gastfreundlich gegeneinander sind, ohne Murren, Vers 10. Und, es geht weiter, wie sieht Liebe aus? Eine weitere Eigenschaft, wobei jeder, hat Petrus sich hier geirrt, ist hier jemand, der gestern zum Glauben kam? Niemand? Wir sind allerwenigstens einen Tag alt, zwei Tage alt im Glauben. Jeder, auch der jüngste Christ, wenn jemand heute zum Glauben kommt, dann gehört er zu diesen jeden. Was ist hier gesagt von jeder? Jeder dient mit einer Gnadengabe. Jeder hat eine Gnadengabe. Mit der Bekehrung bekommt man Gnadengabe. Das heißt, jeder Christ fängt sofort an zu dienen. In irgendeinem Maße. Petrus teilt hier die Gnadengaben auf in zwei Gruppen. In solche, bei denen das Sprechen eher im Vordergrund steht und in solche, wo das Dienen mit der Tat eher im Vordergrund steht. Alles ist Dienen. Er gebraucht das Wort Dienen hier in einem zweifachen Sinne, in einem allgemeinen Sinne und in einem spezielleren Sinne. So wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient, wie ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Eine Gnadengabe ist eine Gnade oder ein Teil der Gnade Gottes, besser, denn es ist eine große Gnade. Jeder von uns hat einen Teil dieser Gnade als Gabe bekommen, um zu dienen. Gnade ist nicht Selbstverherrlichungszweck oder Mittel. Gnadengabe ist Möglichkeit, dem anderen zu dienen und damit dann dem Herrn zu dienen. Und jeder soll dienen, so wie er eine Gnadengabe empfing, irgendwo, wo er Kontakt hat mit Christen, ob in der Zusammenkunft oder außerhalb, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient, euch hier wieder als Einheit. Das heißt, die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine Einheit. Wie ein guter Haushalter. Ein Haushalter muss später Rechenschaft ablegen. Im Blick auf diese Zeit, wo wir Rechenschaft ablegen werden müssen, wollen wir heute treu sein. Als sage er Worte Gottes, wenn jemand redet. Haben Sie eine Gnadengabe des Redens? Das heißt, ist es Ihnen gegeben, andere zu trösten, aufzurichten, ihnen Mut zu machen? Das ist eine Gnadengabe. Eine schöne Gnadengabe. Es braucht oft nur ein Wort, aber es wird gesprochen. Es kann eine Rede sein von 5 Minuten am Telefon. Es kann ein Vortrag sein von einer halben Stunde im Gottesdienst, in der Zusammenkunft der Gläubigen. Es kann im Bibelkreis geschehen. Wenn Sie so eine Fähigkeit haben, benutzen Sie sie. Aber wenn Sie sprechen mit dieser Gnadengabe, dürfen Sie nichts anderes sprechen, als das, was Gottes Wort ist. Sie dürfen es mit Ihren eigenen Worten sagen, aber es muss Wort Gottes sein. Sie haben nicht das Privilegium, abzuweichen davon. Es gibt viele Christen, die meinen, sie dürfen das tun. Es gibt bibelgläubige Christen, die so heißen, die sich so verstehen, die das nicht tun. Prüfen Sie sich selbst einmal, ob Sie in dem, was Sie sagen, über das, was die Schrift sagt, hinausgeht. Ich sprach vor einigen Monaten auf einer Konferenz und begann mit diesem Thema. Wir haben uns an der Schrift auszurichten, dürfen nicht über die Schrift hinausgehen, habe das betont. Und dann kam die Frage, was wäre jetzt zum Beispiel über die Schrift hinausgehen? Dann habe ich einiges gedacht, genannt, das wahrscheinlich nicht erwartet wurde, war. Es ging um Gemeindeanliegen. Dann habe ich gesagt, zum Beispiel, wenn Sie sagen, eine Gemeinde müsste Älteste haben, dann gehen Sie über die Schrift hinaus. Hätten wir nicht gedacht, nein? Eine Gemeinde sollte Älteste haben, aber sie muss nicht. Das ist ein Unterschied. Es ist erwünscht. Aber es gibt Gemeinden, es gibt Kreise von Christen, die keine Ältesten haben. Warum nicht? Weil Gott sie noch nicht gegeben hat. Gott gibt Älteste, nicht Menschen. Ein anderes Beispiel, wenn Sie sagen, eine Gemeinde müsste so und so viele Älteste haben. Es nimmt mich Wunder, wie Menschen im Voraus wissen, wie viele Älteste der Heilige Geist geben wird. Ja. Ich bin erstaunt, dass man das schon weiß. Wir geben unseren Gemeinden Ordnungen und gehen dabei über die Schrift hinaus und merken es nicht, weil wir nicht gewohnt sind, ständig, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr um Jahr im Rahmen der Bibel zu denken. Wir meinen, wir sind gläubig, wir haben das Evangelium und wir lesen die Bibel und meinen, wir sind also bibelgläubige Christen und kontrollieren nicht ständig. Ist es auch bei uns so oder nur bei dem kritischen Pfarrer, dass er über die Schrift hinausgeht? Oder es kann das auch bei mir so sein. Aber Organisation ist ein zweitrangiges. Liebe ist vordergründig. Liebe ist vorrangig. Gehen wir da über die Schriften aus oder kommen wir nicht nach der Schrift oder der Schrift bis zur Schrift? Entsprechen wir ihr? Als sage er Worte Gottes, wenn jemand redet. Als tue er es aus der Stärkung, die Gott darreicht, wenn jemand dient. Wenn sie einen Dienst tun, dann tun sie das mit der Stärkung, mit der Kraft, die Gott gibt. Nicht in eigener Kraft. Einige von uns hier haben etwas mehr Finanzkraft als andere. Darf ich dieses Thema einmal ansprechen, Brüder? Es ist die Gefahr, sobald wir etwas auf dem Konto haben, dass wir uns darauf verlassen. Ich weiß, wie das geht. Ich habe das gegangen. Ich kann mit Paulus sagen, ich bin zufrieden, wenn ich nichts habe. Ich bin zufrieden, wenn ich viel habe. Der Herr hat Gnade gegeben, beides kennenzulernen. Und ich weiß, wie das ist, wenn man mal etwas mehr hat, dass man sich darauf verlässt und Gott sagt, nein. Ich habe lernen müssen, mich nicht auf Quellen zu verlassen. Ich habe lernen müssen, mit Elia die Bäche ausgetrocknet werden zu lassen. Der Herr muss das Recht haben, die Quellen zu wechseln. Ich darf mich nicht auf Menschen verlassen. Ich darf mich nicht auf das Gegebene verlassen. Ich muss mich ständig auf den Herrn verlassen. Immer wieder kommt dieser Test, diese Kontrolle. Worauf verlasse ich mich eigentlich? Petrus sagt, wenn wir dienen, dann nicht mit der Stärkung, mit der Kraft, die wir haben. Ja, das können wir schon, ja. Ja, die sollen das so. So ein bisschen vom Überfluss, ja. So ein bisschen herablassen dienen wir manchmal. Nein! Wie wenn wir ans Kreuz gegangen wären mit unserem Allem. Ich habe nichts, alles gehört dem Herrn. Und wir setzen uns hier ein als solche, die mit am Kreuz gewesen sind. Die nicht besser sind als die anderen. Wir dienen nicht von oben, wir dienen von unten. Wir waschen die Füße, nicht die Köpfe. Wir dienen als von unten kommen. Paulus sagt, ich bin ein Sklavendiener von euch. Nicht euer Herr. Ich bestimme nicht, wie ihr dazu glauben habt. Ihr steht vor dem Herrn. Meine Aufgabe ist es, euer Sklave zu sein, sodass ihr froher werdet. Ich bin ein Diener eurer Freude. Wenn jemand dient aus der Stärkung, die von Gott kommt, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit gebührt, nicht uns gebührt die Herrlichkeit, und die Macht in alle Ewigkeit hinein. Amen. Das sagte Petrus. Ich habe das gelesen, nicht von mir aus gesagt. Aber ich stimme dem zu. Was heißt Amen? Amen heißt wahrlich, so sei es, so soll es sein. Ja. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann sagt er, Amen, Amen, so sei es. Das ist das Wort, das er gebraucht, im Grundtext. Es bedeutet wahrlich. Das heißt, es ist eine Betonung. So soll es sein. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Der Dienst, der dient nicht meiner Verherrlichung. Er dient auch nicht so sehr der Verherrlichung des anderen, obwohl Paulus sagt in 1. Korinther 12, dass eine gewisse Verherrlichung da ist, gegenseitig, aber vor allem die Herrlichkeit des Herrn soll gefördert werden. So, das wäre dieser Vers, ich bin gar nicht weitergekommen. Aber, wenn uns das helfen kann, freue ich mich. Und jetzt wollen wir ins Gebet gehen. Ich meine, wir könnten über dieses ein wenig nachdenken im Gebet. Als ich auf der Bibelschule war, vor vielen Jahren, kam ein, ich glaube, man kann ruhig sagen, er war ein wirklicher Gottesmann. Ich meine, er war ein Professor, der mit ganz einfachen Holzfällern im Norden Kanadas arbeitete. Er hatte sein Leben, seine Zeit diesen Männern gewidmet. Ich meine, das war's. Und er sagte zu uns, wenn das Wort verkündet worden ist, dann ist es, wie wenn ein Bauer es gesät hätte. Jesus sagt ja das auch. Aber dann muss es eingeeckt werden. Und das tun wir im Gebet. Und ich meine, wir könnten jetzt das Gehörte eineggen. Ja? Den Herrn bitten, dass es jetzt da bleibt, das Körnchen da bleibt und dass es Frucht bringt, die Frucht, die der Herr schenken möchte. Vielleicht haben Sie nicht alles mitbekommen, vielleicht nur ein Teil, aber dieses Körnchen möchte Frucht tragen zur Ehre Gottes. Wollen wir beten? End zu Ende sein kann. Du kannst kommen und diesen Zeitabschnitt ein Ende bereiten. Hilf uns, Herr, mit der Ewigkeit in unserem Denken zu leben und nicht mit dieser Welt in unserem Denken. Lass unsere Gedanken bei dir haften bleiben und in allem Irdischen bei dir sein. Und hilf uns dabei, im ständigen Verkehr mit dir zu bleiben. Und lass deine Liebe, die du ausgegossen hast in unseren Herzen, unsere Beziehungen kennzeichnen. Danke, Herr, dass wir mit diesen Gedanken am Anfang dieses Jahres beginnen dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du das, was dir wohlgefällig ist, dass du dieses in unserem Herzen, in unserem Leben verwirklichst, zu deinem eigenen Ruhm. Amen.